Dauerhafte Erfolgskontrolle. Das Durchsetzen aufeinanderfolgender, trivialer Forderungen wie der Akzeptanz eines dritten, vierten oder sogar fünften Peaks, was bei einem großen Teil der Weltbevölkerung gelang, spricht für einen ersten Erfolg der Indoktrination. Schon zu Beginn wurde die Angst vor einer Corona-Infektion so erfolgreich in die Köpfe der Menschen eingepflanzt, dass viele selbst bei einem Notfall wie einem akuten Schlaganfall oder Herzinfarkt paradoxerweise lieber das Risiko eingingen, zu Hause zu sterben, als sich in ein vermeintlich hochinfektiöses Krankenhausumfeld zu begeben. Wie eine Studie über die ersten 3 Monate der Pandemie ergab, war die Covid-19-Pandemie mit einem weltweiten Rückgang der Krankenhauseinweisungen in Schlaganfallkliniken -19,2%, der mechanischen Thrombektomie, das ist die Entfernung von Blutgerinnseln, -12,7% und der Einlieferung von Patienten mit interkraniellen, im Gehirn stattfindenden Blutungen -11,5% verbunden. Bei lebenswichtigen Organtransplantationen war der Rückgang während der ersten Corona-Welle mit bis zu 90% in manchen Ländern noch wesentlich dramatischer. Und dies war laut den Ergebnissen einer internationalen Studie völlig unabhängig vom realen Infektionsgeschehen. Doch die Angst, sich zu infizieren, ist größer als die, an einer viel wahrscheinlicheren Krankheit zu sterben und hält sich lange. So warnte die große deutsche Krankenversicherung AOK beispielsweise im Februar 2023 vor einer Zunahme an Krebs in der Bevölkerung aufgrund einer Abnahme an Vorsorgeuntersuchungen. Deren Zahl sei laut AOK-Chefin Carola Reimann, wie das ZDF berichtet, bislang nicht wieder auf das alte vorpandemische Niveau zurückgekommen. Aber nicht nur die Krebsvorsorge, auch die Gesamtzahl der Krankenhausbehandlungen und der Vorsorgeuntersuchungen sei nach 2020 und 2021 auch im dritten Pandemiejahr weiter zurückgegangen. Beachtlich ist in diesem Zusammenhang das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes YouGov im Auftrag der Deutschen Presseagentur vom 21. und 23. Dezember 2022, also nur wenige Tage bevor der Virologe Christian Drosten die Pandemie für überwunden erklärte, wie die Süddeutsche Zeitung berichtete. Selbst als für den Erfinder der Corona-PCR, einem der fragwürdigsten Instrumente der Corona-Inszenierung, die Pandemie offensichtlich nicht mehr von großer Relevanz war, sprachen sich 52% der von YouGov Befragten gegen ein bundesweites Ende der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln aus. Wie die Süddeutsche Zeitung weiter ausführte, lehnten laut YouGov sogar 60% einen sofortigen Stopp der mindestens 5-tägigen Isolationspflicht für Infizierte ab. Der Grund? Fast 2/3, nämlich 64% der Befragten sagen, die Pandemie sei für sie noch nicht vorbei und 41% der Befragten rechnen sogar damit, dass sie auch 2023 noch nicht aufhört. Für ein sofortiges Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Fern- und Nahverkehr sind nur 41% und 25% wünschen sich sogar, dass noch das ganze nächste Jahr Masken in Bussen und Bahnen getragen werden müssen. Dazu der Umwelttechniker Ingenieur Dr. Hermut Treindl in seinem im Oktober 2022 veröffentlichten Gutachten zum Tragen von Masken: Die staatliche Propaganda und mediale Gehirnwäsche hat bei einigen Menschen sogar erreicht, dass Masken für sie ein unverzichtbarer Teil ihres Lebens geworden sind. Sie erfüllen für viele Menschen die Funktion einer Trostdecke oder eines magischen Amuletts, gaukeln eine falsche Sicherheit vor, Virusinfektionen vor und beruhigen damit ihr Gemüt. Dass Masken in der Tat keinen messbaren Nutzen bringen, was die Vermeidung von Infektionen angeht, hat auch eine Metastudie der unabhängigen Cochrane-Gruppe internationaler Wissenschaftler schon im November 2020 gezeigt und diese Erkenntnis wurde mittlerweile in weiteren Updates bestätigt. Inzwischen, April 2023, zum Zeitpunkt dieses Schreibens, ist die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln bekanntlich aufgehoben. Doch es ist schwer zu sagen, wie lange das anhält. Auch der WEF ist sich nicht sicher, scheint beunruhigt und spricht in seinem Global Risk Report 2023 aufgrund der Gefahr eines Panikvernachlässigungszyklus schon einmal vorsorglich von drohenden Permapandemien, also von ewig währenden Kriegen gegen Viren, invasiven Pilzen und Bakterien, die die Menschheit ernster nehmen sollte. Während Covid-19 aus den Schlagzeilen verschwindet, liest man im apokalyptischen WEF-Report, scheint sich bei der Vorbereitung auf künftige Pandemien und andere globale Gesundheitsbedrohungen Selbstzufriedenheit breitzumachen. Tatsächlich scheint die koronare Indoktrination, während ich diese Zeilen im Frühjahr 2023 schreibe, weitgehend gescheitert zu sein. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Isolation der Menschen sich weder räumlich bzw. informationell noch zeitlich aufrechterhalten ließ. Räumlich und informationell? Menschen, die sich bis zuletzt nicht indoktrinieren ließen, erhielten die Option eines gedanklichen Korrektivs aufrecht. So waren es auch die Ungeimpften, durch deren Standhaftigkeit die vergleichende Überprüfung der Aussagen zur Impfwirkung im direkten sozialen Umfeld überhaupt möglich war. In diesem globalen Experiment sind sie die Kontrollen, die zeigen, dass Spiking nicht schützend immunisiert, sondern das Immunsystem sogar schädigt. Auch das Internet, neben den Leitmedien die wesentliche Propagandamaschinerie, ließ sich nicht zu 100% zensieren. So hatten Menschen durchgehend die Gelegenheit, sich alternativ zu informieren über Medienformate, die der Zensur auf großen Plattformen nicht entgehen, sich aber auf andere Plattformen retten konnten. Menschen blieben im Gespräch und waren in der Lage, Fragen auf Grundlage alternativer wissenschaftlicher Einschätzungen zu stellen bzw. das Narrativ zu hinterfragen. Doch dies könnte sich mit zunehmender Machtausweitung der Technokraten ändern. Dann sind es nicht mehr nur deren privatwirtschaftliche Plattformen, die sich erlauben, kritische Beiträge zu löschen. Vorausgesetzt, sie übernehmen die Infrastruktur des Internets komplett, könnten sie einfach externen Servern den Zugang zu ihrem Internet verweigern. Elon Musks Starlink, das seit 2020 zunehmend die gesamte Welt mit 5G-Drahtlos-Internetzugang aus dem Orbit versorgt, ist möglicherweise bereits der erste Schritt in genau diese Richtung. Zeitlich? Die Nachkommen des ursprünglichen Virus wurden relativ schnell harmloser, weil es sich nur so effizienter auszubreiten vermag. Menschen, die trotz Infektion gesund sind, stecken mehr Menschen an als solche, die sich aufgrund einer Erkältungssymptomatik selbst isolieren. So läuft die Schere zwischen Virulenz, also der Giftigkeit des Virus, und die der Auswirkungen der toxischen Geninjektionen immer weiter auseinander. Dies musste notgedrungen einige der Geimpften an ihrem neuen Glauben zweifeln lassen. Dennoch gab es Teilerfolge, und diese sind gerade deshalb so gefährlich, weil sie den Drahtziehern Mut zu neuen Anläufen machen dürften. Vermutlich nicht umsonst spricht das WEF seit Anfang 2023 von Permapandemien, mit denen es keine zeitliche Beschränkung mehr gäbe. Was die Corona-Inszenierung weitgehend nicht vermochte, obschon die Tendenzen klar erkennbar waren, war es den Menschen ein umfassendes Sozialpunktesystem, ein sogenanntes Social Scoring System, schmackhaft zu machen, mit dem sich dann ihr Verhalten dauerhaft hätte steuern lassen. Über eine mediale Thematisierung wurde es bereits vorbereitet. In einem am 15. September 2020 erschienenen Artikel mit dem Titel Covid-19 als Argument für Social Scoring Systeme machte das kanadische Center for International Governance Innovation, kurz CIGI, ein von Multimilliardären finanzierter, doch nach eigener Angabe unabhängiger, überparteilicher Think Tank, der politische Entscheidungsträger zu Innovationen anregen möchte, Werbung für digitale Überwachung und die Einführung eines Sozialpunktesystems. Dies jedoch nicht nur, um Infektionsketten zu identifizieren, sondern auch, um Menschen zu führen. Nachdem wir nun mehr als ein halbes Jahr mit einer Pandemie leben, ist klar, dass wir es für die Menschen einfacher und lohnender machen müssen, die Empfehlungen und Leitlinien der öffentlichen Gesundheit zu befolgen. Die Verwendung von Punktesystemen ist ein Mittel, mit dem dies geschehen könnte. Die Frage, ob die Maßnahmen sinnvoll sind, für die es Punkte geben soll, wird hier, erst ein halbes Jahr nach Beginn der Pandemie, schon nicht mehr gestellt. Doch jetzt, im Frühjahr 2023, wo die Covid-19-Pandemie in diesem Sinne als gescheitert gelten dürfte, könnte die Dauerbedrohung Klimawandel die letzten Meter des Weges bewerkstelligen. Davon scheint auch die deutsche Prognos AG, die sich als Europäisches Zentrum für Wirtschaftsforschung und Strategieberatung bezeichnet, überzeugt sein. Sie hat es allem Anschein nach auch schon erwartet, dass Covid-19 auf Dauer nicht genügend Anreiz zur Akzeptanz in der Bevölkerung bieten würde. In einer im August 2020 veröffentlichten Studie mit dem Titel »Zukunft von Wertvorstellungen der Menschen in unserem Land« entwarf sie im Auftrag des Deutschen Bundesministeriums für Bildung und Forschung, dem BMBF, Zukunftsszenarien zur Einführung eines Sozialpunktesystems nach chinesischem Vorbild. Dieses versteht sich als Instrument zur gesamtgesellschaftlichen Mobilisierung gegen den Klimawandel, der als Narrativ dadurch nicht weniger als der Katalysator der Wahl für die Akzeptanz dieses sowieso themenunabhängig angestrebten Systems dient, das nicht weniger als eine weitreichende technokratische Überwachung der gesamten Gesellschaft darstellt. Die ultimative Kontrolle jenseits der Indoktrination. In der Prognosstudie wird der Leser, ähnlich wie bei Ida Orkins Prophezeiung, in die 2030er Jahre versetzt und betrachtet die avisierten Veränderungen rückblickend. So liest man in Kapitel 3.5 des Szenarios »Das Bonussystem«: In den 2030er Jahren beginnt in Deutschland ein digitales, partizipativ ausverhandeltes Punktesystem, das Anreize zur Verhaltensänderung bietet. Vorbild dafür sei das chinesische System, das in der Bevölkerung zwar Ängste auslöse, aber eben auch viele Vorteile mit sich bringe. Deshalb wurde eine zukünftige Entscheidung der deutschen Politik in der Studiensimulation retrospektiv auch nur als Folge langer, hochkontroverser Debatten angenommen, mit einem zentralen digitalen Punktesystem zu arbeiten, das demokratischen Spielregeln folgt. Das mehrheitsfähige System setze somit auf Bonusanreize und auf freiwillige Teilnahme. Das Prinzip der Freiwilligkeit war in der Debatte vor der Einführung zentral. Da jedoch auch diejenigen, die das Punktesystem ablehnen, in diesem leben müssen, wurde das Prinzip der Freiwilligkeit gerne von Gegnerinnen und Gegnern des Punktesystems, so die weitere Retrospektive, als Augenwischerei bezeichnet, da man sich dem System nie vollumfänglich entziehen könne. Treiber des Sozialpunktesystems war laut Prognosstudie der Klimawandel, wobei die Frage, inwieweit der Mensch tatsächlich dafür verantwortlich ist, als unhinterfragte Voraussetzung Eingang findet. Die Zustimmung zu diesem Punktesystem stieg in Deutschland auch durch die Dynamik des Klimawandels. Dies erzeugte Handlungsdruck zum Gegensteuern im Sinne von »Die Bürger wollen es, die Politik war gezwungen zu handeln«, wobei sich ein Punktesystem als effizienter Steuerungsmechanismus zum Umgang mit den Folgen des Klimawandels entpuppte, zum Beispiel durch Punktebewertung des ökologischen Fußabdrucks. Das Verursacherprinzip wurde durch das Punktesystem transparent gemacht. Aus den freiwilligen Klimabonusprogrammen, die beispielsweise Deutschland und Österreich im Jahr 2022 einführten, wird schnell sozialer Druck, der in Gesetze gegossen wird. Der Slippery Slope in Richtung Totalüberwachung und Bewertung all unserer Handlungen wurde hier von allen ausgeblendet. So wird im Jahr 2030 das Sozialpunktesystem dann laut Studie auch nur noch von einer Minderheit grundsätzlich in Frage gestellt werden. Das Punktesystem stößt bei einer Mehrheit der Bevölkerung in den 2030er Jahren auf Zustimmung, da es nach dem Empfinden vieler in einer komplexeren und ausdifferenzierteren Gesellschaft eine verbindende Orientierungsfunktion für verschiedene gesellschaftliche Gruppen einnimmt. Zugleich werden im Deutschland der 2030er Jahre durch das Punktesystem als Prognose- und Steuerungswerkzeug schrittweise neue Normen im Alltag verankert. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung wird so zur Bundeszentrale für Erziehung, das uns mit einem digitalen Nervensystem überwacht und steuert. Dieses schafft eine umfassende Transparenz, welche die Lücke zwischen Werten und Verhalten verringert, auch weil nun alle Menschen in der realen und virtuellen Welt eindeutig identifiziert werden können. Hier wird auch das in Kapitel 1 erwähnte Chimpfen eine Rolle spielen, das Chippen und Impfen in einem Arbeitsgang. So erhält jeder Mensch eine digitale ID, durch die er aufgrund allgegenwärtiger Zugangskontrollen mittels digitaler Scanner ständig beschattet werden kann. Ein privates Leben wird Geschichte sein, ebenso wie eine eigene Meinung. Politische Ziele und persönliche Wertesets sind in diesem System nicht mehr trennscharf voneinander zu unterscheiden, so ein Ergebnis der Studie. Hier kommt, wie in Abbildung 18 des Begleitmaterials illustriert, neben der digitalen ID und dem digitalen Sozialpunktesystem das dritte Standbein zum Tragen, auf dem die technokratische Allmacht fußen wird. Die Einführung einer rein digitalen Währung. Mit der Abschaffung des Bargelds kann nicht nur jeder Geldfluss zentral gesteuert werden, sondern auch jedes Verhalten. Wer nicht gehorcht, dem kann der Geldhahn zugedreht werden. Noch nie war es so leicht, Menschen zur Konformität zu zwingen, sprich ihre Einstellung und ihr Verhalten zu verändern, zu kontrollieren und zu dirigieren. Siehe hierzu auch die Smart City Charter, Kapitel 1.3. Post-Ownership Society. Ich besitze nichts, habe keine Privatsphäre und das Leben war noch nie besser. Daten könnten Geld als Währung ergänzen oder ersetzen. Das bedeutet, dass Daten und digitale Währung eine vollständige und tiefgreifende digitale Kontrolle ermöglichen, insbesondere in Kombination mit einem sozialen Punktesystem, denn wer sich nicht daran hält, wird insolvent und hat keine Zukunft. So fällt es den Dauerabgehängten schwer, wie Prognos messerscharf folgert, niedrige Punktestände wieder auszugleichen. Somit kommt es gezwungenermaßen zu einer weitgehenden Homogenisierung der Wertesets unter den aktiven Teilnehmern am Punktesystem, so die leicht nachvollziehbare Prognose, nach der es keine Individualität mehr geben wird. Konformität mit bestimmten Verhaltensweisen und Werten führt langfristig zu Boni, die bestimmte materielle Leistungsdimensionen leichter realisierbar machen, zum Beispiel Immobilienbesitz. Infolgedessen werden Individualismus und persönliche Freiheit nach den Maßstäben der 2010er Jahre, die Studie entstammt dieser Zeit, im Punktesystem neu aufgeladen und teilweise auch aufgegeben. Das Ziel einer von Technokraten mittels KI gesteuerten Gesellschaft wäre dann fast erreicht. Phänotypisch einheitliche Kreaturen, einfältig durch das Löschen und Überschreiben ihrer Indexneurone, geschichtslos und vielfach geimpft. Geboostert mit gleich ausgerichtetem Denken und immun gegen jede Art von Kritikfähigkeit. Ist dies alles nur ein Albtraum oder reine Science-Fiction? Höchstwahrscheinlich nicht, denn die Weichen sind gestellt und der Zug ist in Bewegung. Werden wir ihn noch aufhalten? Das hoffe ich von ganzem Herzen. Wir haben eine Chance, dem zu entgehen, wenn wir schleunigst anfangen, selbst zu denken, damit nicht für und somit gegen uns gedacht wird. Ich möchte daher dieses Kapitel beenden, wie ich es auch begonnen habe, und zwar mit einer warnenden Aussage des britischen Mathematikers und Philosophen Bertrand Russell, einem der größten Denker des 20. Jahrhunderts. Die meisten Menschen würden lieber sterben, als zu denken, und viele von ihnen tun das auch.